zu der das Wahre sprach. Und bevor wir jetzt hören, was er im Einzelnen spricht, möchte ich euch gerne den Kontext, den Zusammenhang darstellen. Wir befinden uns im 9. Kapitel, was betitelt ist, Bhishma verscheiden im Beisein Sri Krishnas. Ihr könnt euch folgendes Szenario vorstellen. Am Ende der Schlacht von Kurukshetra, zu deren Anfang ja die Gita gesprochen wurde, also am Ende dieser Schlacht liegt eines der Generäle, Bhishma, auf einem Bett von Pfeilen, wird gesagt. Er ist gefällt worden. Von Pfeilen, die sehr lang waren und ihn durchschossen hatten, und die also mit ihren Spitzen auf dem Boden ruhen, und er ist etwa 70 cm bis 1 Meter über dem Boden und liegt da im vollen, klaren Bewusstsein. Er hat nämlich eine Segnung, die ihm seine Yoga-Kenntnisse A verliehen haben und B, die er von den Devatas, den machtvollen Wesen im Universum, bekommen hat. Er kann tatsächlich den Zeitpunkt seines Todes festlegen. Er kann sagen, ich möchte jetzt nicht sterben, ich warte, bis ein glücksverheißender Augenblick kommt. Und Bhishma liegt jetzt da. Er ist ein großer Gottgeweihter. Und plötzlich sieht man in der Ferne eine Staubwolke. Und aus der Staubwolke heraus, wenn sie näher kommen, schält sich eine Schar von Kriegern, die angeführt werden von dem noblen Yudhishthira, dem Kaiser der Welt. Sie kommen hinter den, ein bisschen vor den Kriegen, gehen all die Weisen aus verschiedenen Bereichen, die glücksverheißenden Mantren schenken. Und diese Schar versammelt sich um Großvater Bhishma. Plötzlich sehen wir in dieser Menge Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Ihr habt richtig gehört, Krishna ist selber erschienen am Sterbebett von Großvater Bhishma, so wird er genannt, um ihn zu segnen, ihm die allergrößte Segnung zu erteilen, nämlich im Augenblick, wo er den Körper verlässt, selber präsent da zu sein, vor Bhishma, vor dem Sterbenden. So wundert es uns dann nicht, dass Bhishma, der ein großer Transzendentalist ist, sein Denken, Fühlen und Wollen völlig zurückzieht von allem anderen und auf Krishna schaut mit liebenden Augen. Jetzt spricht Sutta Goswami. Sutta Goswami sprach: So versenkte sich Bhishma Dev mit Geist, Worten, Augen und Handlung in die Überseele Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Bald darauf verstummte er und sein Atem kam zum Stillstand. Erläuterung: Die Stufe, die Bhishma Dev erreichte, während er seinen materiellen Körper aufgab, wird als Nirvikalpa Samadhi bezeichnet. Das heißt, er ging völlig in Gedanken an den Herrn auf. Mit seinem Geist erinnerte er sich an die verschiedenen Taten des Herrn. Mit seiner Zunge lobpries er den Ruhm des Herrn. Und mit seinen Augen sah er den Herrn persönlich vor sich stehen. So richteten sich alle seine Tätigkeiten ohne Abweichung auf den Herrn. Dies ist die höchste Stufe der Vollkommenheit. Und es ist jedem möglich, diese Stufe durch die Ausübung hingebungsvollen Dienstes zu erreichen. Der hingebungsvolle Dienst für den Herrn umfasst 9 grundlegende Dienste, und zwar hören, chanten, sich erinnern, den Lotusfüßen dienen, verehren, beten, Anweisungen ausführen, vertrauten Umgang pflegen und 9. sich völlig ergeben. Jeder einzelne dieser Vorgänge oder alle zusammen sind gleichermaßen geeignet, das ersehnte Ergebnis zu erreichen. Doch man muss sie unablässig
und unter der Leitung eines erfahrenen Geweihten des Herrn durchführen. Der erste Vorgang, nämlich Hören, ist von allen der wichtigste. Und daher ist das Hören aus der Bhagavad Gita und später aus dem Srimad Bhagavatam für den ernsthaften Anwärter, der am Ende die Stufe Bhishma Devas erreichen will, unbedingt notwendig. Den unvergleichlichen Zustand Bhishma Devas zur Zeit seines Todes kann man sogar erreichen, wenn Sri Krishna nicht persönlich anwesend ist. Die Worte der Bhagavad Gita und des Srimad Bhagavatam sind mit ihm identisch. Sie sind die Klanginkarnation des Herrn und man kann sie voll nutzen, um die Stufe Sri Bhishma Devas, der einer der acht Vasus war, zu erreichen. Jeder Mensch und jedes Tier muss zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens sterben. Aber jemand, der wie Bhishma Deva stirbt, erreicht die Vollkommenheit, wohingegen jemand, der unter dem Zwang der Naturgesetze stirbt, wie ein Tier verendet. Dies unterscheidet den Menschen vom Tier. Die menschliche Form des Lebens ist dazu gedacht, wie Bhishma Deva zu sterben. Amam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Desha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Vaitanya Shiva Shri Guru Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama So versenkte sich Bhishma Deva mit Geist, Worten, Augen und Handlungen in die Überseele Shri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes. Bald darauf verstummte er und sein Atem kam zum Stillstand. In diesem Text des Srimad Bhagavatams bekommen wir ein Beispiel dafür, wie jemand ideal lebt und ideal stirbt. Als ich das erste Mal davon hörte, dass es ein Doktor, ein Sterbeseminar gab auf Burg Schettenfels, war ich mit gemischten Gefühlen versehen. Ich hatte dort auch eine Einladung erhalten und sollte dort innerhalb des Sterbeseminars sprechen, als ein Mönch, der eben akzeptiert hat, dass das Leben vergänglich ist und sich vorbereitet. Und ich war ein bisschen skeptisch eben, was machen die in einem Sterbeseminar? Sterben da Leute oder was? Später dann hörte ich, dass verschiedene Devotees anfingen, Sterbeseminare zu geben in Deutschland. Ich glaube, der erste war Trivanga Prabhu. Und dann hörte ich von Raja Vidya Prabhus Sterbeseminar und dann, was ich besuchte, und dann habe ich mir die Kassetten von Friday Govinda Prabhus sehr gelungenem Sterbeseminar angehört. Und dann so nach einer gewissen Zeit starben Freunde von mir, große, also geweihte Krishnas, meine Oma starb. Ich wurde eingeladen zu dem Sterbebett eines achtjährigen kleinen Schülers von mir, oder siebenjährigen. Und ich sah ihn, seine Gesichtszügen blickte nicht nur der Kleine auf mich, sondern auch Großvater tot. Ich redete zu ihm und es war mir klar, die sind einige der letzten Worte, die er hören wird, und es ist wichtig, dass ich sie so wähle, dass sie nutzbringend für ihn sind in seiner jetzigen Situation. Und dann vor einer Woche beschloss ich selber ein Sterbeseminar zu halten. Das werde ich nicht hier machen, das ist auch noch nicht fertig. Ich möchte euch sagen, wieso ich persönlich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und der Tod ist eine andere Seite des Lebens. Beide gehören zusammen. Wenn wir nur uns Gedanken machen über das eine und nicht das andere, wird unser Leben unbalanciert und illusionär sein. Man kann nur leben, wenn man auch weiß, was Sterben bedeutet und sich vorbereitet darauf. Wenn man es ignoriert, kann man nicht richtig leben. Einmal traf ich meine Tante Anke, die ein Mitglied des deutschen Jet Sets gewesen ist, und sie sagte mir: Du, wenn ich über den Tod höre, dann verliere ich jeden Enthusiasmus zu leben. Deswegen will ich nichts hören darüber. Rede mir bloß nicht nochmal so etwas. Ich hatte sie einmal völlig aufgeregt, indem ich ihr sagte: Tante Anke, du musst einmal sterben. Bereite dich vor. Und der Grund hierfür ist, dass ein Mensch, der sich nicht vorbereitet hat auf das ganze Leben, versucht in einem Teil des Lebens den zum ganzen Leben zu machen und muss deswegen mit der Psychologie alles tun, um den anderen Teil zu vermeiden, der für ihn im Dunkeln liegt, den er noch nicht ergründet hat, vor dem er deswegen Angst haben muss. Der Tod grundsätzlich kann eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein. Und ich meine damit nicht unbedingt den körperlichen Schmerz, den wir dabei unter Umständen erfahren müssen. Ich meine damit einen Schmerz, der viel tiefer geht, der viel intensiver ist. Wir müssen zu dem Zeitpunkt erkennen, dass wir im Begriff sind, unser ganzes Leben und unsere ganze Wirklichkeit, alles, was uns lieb ist, alles, was wir bis dahin kennen und worin wir uns auskennen, zu verlieren, und zwar endgültig zu verlieren. Wir wissen, wenn wir auf dem Todesbett sind und nicht vorbereitet sind, nicht, was mit uns geschieht, noch wohin wir gehen. Ich vergleiche das sehr oft. Stell uns mal vor, jetzt kommt plötzlich, fliegt die Tür auf, eine gewaltige Persönlichkeit kommt herein, die sich beugen muss, um durch den Türrahmen zu kommen, ist ganz in Schwarz gekommen, sehr powerful, sie wird von zwei fauchenden Löwen begleitet und geht systematisch auf Marcel Massot zu. Nicht? Marcel ist Sänger in einer intensiven Musikband, einer Hardcore-Band, und deswegen wird sie nichts ausmachen, er ist furchtlos normalerweise. Und nimmt den Marcel, guckt uns alle an und wir erfrieren in unseren Bewegungen, wir müssen weggucken, wir können nichts tun, sein Einfluss ist viel größer als der Einfluss von jedem Einzelnen von uns, wir sind alle machtlos, und er nimmt den zappelnden Marcel Massot mit sich. Der Marcel weiß nicht, wohin es geht, was mit ihm geschehen wird. Er spürt nur Furcht, die letzte Phase seines Daseins zum Fribieren wieder dieses Wort kommt. Nichts, der Tod ist ungefähr so, es hat nichts, was wir vorher in diesem Leben erfahren haben, hat uns auf diese Erfahrung vorbereitet. Es ist ein absoluter Schock, wenn wir unvorbereitet sind. Wenn wir uns nicht um unser Leben gekümmert haben und vielleicht schlecht gewesen gehandelt haben, gemein anderen gegenüber, selbstsüchtig und egoistisch, überkommt uns in diesem Zeitpunkt eine unglaubliche Angst, weil wir wissen, jetzt wird das Gesetz des Ausgleiches eintreten, was ich so lange ignoriert habe. Diese Angst dann, die eintritt, bringt die körperlichen Schmerzen, die der Auflösungsprozess unseres Körpers mit sich bringt und die das Abschied, die mentalen Schmerzen, die den Abschied, die uns zur Abschied zwingt, nicht? Diese, sagen wir mal, wenn wir Schlechtigkeiten ausgeführt haben, und ich glaube auf unser aller Konto geht da einiges, die kocht praktisch diese unangenehme Situation zu einem glühenden Bleibrei auf. Und so ist die Atmosphäre des Sterbens für den gewöhnlichen, und ich muss das Wort nochmal sagen, unvorher vorbereiteten Menschen mit einem unglaublichen Schock verbunden, der so stark ist, dass die Psychologie diesen Schock, also das einfach ignoriert. Wir sind ja alle schon viele Male gestorben, aber wir haben selten Erinnerungen darin. Es gibt eine Forschung von einem Dr. Rubinstein, der sich mit den Todeserfahrungen auseinandergesetzt hat. Es gibt viele esoterische Bücher, die den Markt überfluten, wo von Sterbenden gesprochen wird, die hören Glocken, lim, 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 klingelingeling, und sehen die Engel und die buddhistischen Abgesandten und die hinduistischen Götter und so weiter im Augenblick des Todes. Es sind Erfahrungen von solchen, die einen klinischen Tod gehabt haben und dann zurückgekehrt sind ins Leben. Diese reanimierten Herzpatienten zum Beispiel oder andere Sterbende. So ist der esoterische Markt oft von Glockenläuten erfüllt, was das Thema Tod betrifft. Aber diese Bücher verkaufen sich wahrscheinlich so gut. Und deswegen tun sie nicht eine Seite des Todes aufführen, die der Dr. Rubinstein erwähnt, also erforscht hat. Er hat gemerkt am Anfang seiner Forschung, dass es schien, dass diejenigen, die er befragt hatte, zum Teil in Hypnose, also das waren reanimierte Patienten, da in sich eine Tür hatten, die sie nicht aufmachen wollten, vor der sie weg, also weitergingen und alles Mögliche erzählten über den Tod. Aber eben nicht das, was sich hinter dieser Tür verbarg. Dann hat er denen geholfen, diese Tür zu öffnen durch einige Befragungen und so weiter. Und plötzlich ging die Tür auf und dann kam der nackte Horror daraus. Also wirklich diese Erfahrung, die ich eben erwähnt habe, dieser Schmerz und diese auf Vision und so weiter, die bis anhin in der Forschung eben nicht so geläufig waren in der Sterbeforschung. Und er hatte daraus abgeleitet, dass hier etwas geschehen war, was ganz menschlich ist und was wir jeden Tag tun. Wenn Dinge im Leben da sind, die zu schmerzhaft sind, denen es zu schwierig in die Augen zu sehen ist, dann ignoriert die menschliche Psyche die und bedeckt sie und verdeckt sie. Nicht? Ich möchte euch jetzt nicht direkt vorlesen, was er da gefunden hat. Es ist interessant, und wenn ihr Näheres wissen möchtet, ist dies schon eine Vorankündigung für mein Sterbeseminar. Da werde ich diese Befunde dann vorlegen. Das sind neuere Befunde. So, deswegen ist es gut, sich auf diese Erfahrung vorzubereiten. Denn wir werden sie alle machen. Gestern sagte Srila Prabhupada in der Erläuterung, im Video haben wir das gesehen, as sure as death. Selbst die Leute, die Krishna ignorieren, werden ihn begegnen zur Zeit des Todes, denn der Tod ist sicher, sagt er dieses Sprichwort, so sicher wie der Tod. Nicht? Das ist in unserem Vokabular drin. So, weil dies eine so momentane Situation ist, eine so wichtige Situation, hat Srila Prabhupada uns eine Lektion erteilt, wie wir uns vorbereiten können und wie wir dieser wichtigsten Situation in unserem Leben begegnen können. Er hat uns eine letzte Lektion gegeben. Srila Prabhupada sagte einmal in einer Läutung, dass wirkliche Philosophie bedeutet, und jetzt kommt auch Hermann in die Vorlesung, herzlich willkommen Hermann, wir sind bei dem Thema die letzte Lektion und jetzt machen wir einen Punkt und begrüßen dich in wacher Haltung. Du warst noch in Australien vielleicht kurz. Er sagte, wirkliche Philosophie bedeutet, den Tod vor Augen zu haben. Nun, wenn man das einer unvorbereiteten Zuhörerschaft sagt, würden sie denken, was für eine morbide heißt Krankheit, also ein morbides Verständnis vom Leben. Wir müssen uns mit dem positiv denken. Das ist positiv zu denken. Denn zu akzeptieren, dass mein Dasein hier in einem endlichen Rahmen gefasst ist, also dass ich nicht für immer hier bin, hat sofort zur Folge, dass wir die Zeit, die uns gegeben ist, richtig nutzen. Philosophie muss praktisch sein. Es muss einem Menschen helfen. Es soll nicht nur den Geist agitieren mit verschiedenen Perspektiven und Meinungen, sondern es soll eine praktische Hilfe zum Leben geben. Sonst ist Philosophie nur eine mentale Übung, die weit entfernt von den praktischen Aspekten unseres Daseins ist. So, diese Meditation oder dieses Verständnis, ich bin in diesem physischen Körper, der ein natürliches oder vorzeitiges Ende finden wird, und habe eine gewisse Zeit, hilft uns richtig und positiv ans Leben heranzugehen, indem wir eben die Augenblicke und die Phasen der Zeit nicht verschwenden, sondern sie ganz bewusst nutzen. Nicht? Ich möchte mit euch einmal eine kleine Meditation, ich möchte, um die Meditation zu machen, bräuchte ich lange Zeit und ich werde deswegen sagen, wie diese Meditation aussieht, sodass jeder Einzelne sie vielleicht einmal alleine für sich praktizieren kann. Ich würde euch vorschlagen, um diese Meditation zu machen, vielleicht alleine einen Spaziergang zu unternehmen, vielleicht ein Plätzchen im Wald zu finden, wo ich hinsetzen könnt, im Trocknen, und eben nachzudenken über das, was ich jetzt kommt. Ich habe diese Meditation selber einmal gemacht, das aber tat ich bei euch zu Gast war, in Leipzig, da hatte das Avatar ein Zentrum in Leipzig geführt und hatte mich eingeladen und ich habe sehr gesundes Prasadam gekriegt damals von seiner Frau und hatte mich dann zurückgezogen an einen See für 2 Tage. Ich hatte ein Wohnmobil genommen, um ganz alleine für mich diese Meditation zu machen. Und zwar geht die so. Man reist in die Zukunft. 10 Jahre, 20 Jahre und stellt sich vor, wir können ja nicht die Wirklichkeit, wir können nicht wissen, was genau passiert, was geschehen wird. Ich bin mir sicher, dass einige in 10 oder 20 Jahren geheiratet sind, die jetzt noch sich nicht ganz klar sind, wie sie sich zu dieser Frage stellen. Ich bin mir sicher, dass sie Kinder haben. Und es geht weiter, 30 Jahre, bis man schließlich, ich will es mal für die Votis machen, in eine Szene, in ein Bild hineingeht. Man sieht die Yamuna, heiligen Fluss in Indien, die im silbrig glitzernden Horizont verschwindet. Und man sieht auf dem Ufer, dem sandigen Ufer der Yamuna, eine Versammlung, kommt näher und entdeckt in der Versammlung Gesichter aus der Vergangenheit, Freunde also, die wir einmal hatten, Freunde der über die wir uns jetzt bewusst sind, also zum Zeitpunkt, wo wir die Meditation machen, und auch sympathische Leute, die wir als mögliche Freunde in der Zukunft akzeptieren. Und wir gehen zu denen hin und wir sind also wir gehen in die Versammlung rein und sind ein bisschen verwundert, was ist das? Es ist wie eine Zukunftsgeburtstagsparty. Wir sehen dann aber, dass es keine Geburtstagsparty ist, sondern dass ein Haufen aus Holz aufgerichtet ist, auf dem ein Leichnam liegt. Es ist also eher eine Bestattungszeremonie. Wir gehen näher und irgendwas in uns zwingt uns zu der etwas dreisten Tätigkeit, dem Sterbenden jetzt ins Gesicht zu schauen. Und wir werden blass und blässer. Es ist unser eigener toter Körper. Wir sehen die große, hervorragende Nase, über die schon viele gescherzt haben. Wir sehen diese ausdruckslosen, aber doch fragend erscheinenden Augen, die in die Luft sich bohren, die starren Augen eines Toten. Und wir sehen auf dem Boden in Yamuna Sand so ein fotografiertes Stück Papier, oder fotokopiertes, wollte ich sagen. Und da steht drauf, willkommen zur Bestattungszeremonie von Dirk aus Wuppertal. Das ist ja hier sehr ernst, diese Sache gewesen. Sehen, wer alles spricht. Es ist ein guter Freund. Es ist eine spirituelle Persönlichkeit. Vielleicht unser spiritueller Meister, wenn wir bis dahin einen haben. Oder zumindest eine Person, die uns sehr, sehr wichtig ist. Und wir hören diese Tribute, sagt man, glaube ich, aber dann sind wir sehr interessiert an dieser einen Frage, die der letzte Redner, die spirituelle Autorität, aufwirft. Hermann hat uns verlassen. Dirk hat uns verlassen. Andal hat uns verlassen. Wo ist er jetzt? Oder wo ist sie jetzt? Das ist die Frage, die der Redner aufwirft. Was wollen wir denn, wie das beantwortet wäre? Wollen wir sagen, Straßenbahnschaffner in Wuppertal, aufgrund zu großer Anhaftung an den Wuppertaler, an das Wuppertaler Museum oder das avantgardistische Kino, was wir manchmal noch besuchen? Was wollen wir hören? Was ist die Antwort? Gute Frage. Ich will die nicht beantworten, diese Frage. Das ist was für euch. Das soll nicht programmieren. So, wenn ihr eure Antwort gefunden habt, dann müsst ihr zurückgehen. Zurück durch die Zeit. Zum Jetzt. Und müsst überlegen, was ihr jetzt, ich meine damit jetzt, also in dieser Minute, man kann ja wählen, jetzt einzuschlafen, aber das geht ganz einfach. Den Geist wieder nach Australien verfertigen und dann ist man dieses unangenehmen Themas ledig, nicht? Oder man geht raus unter dem Vorwand, die Toilette benutzen zu müssen und kommt nicht mehr zurück. Es gibt viele, und außerdem, man kann so und so rausgehen zu jedem Zeitpunkt, also guckt gar keiner hin. Jetzt meine ich, wie gehen wir jetzt dann um mit der Sache? Wie bereiten wir uns vor? Was tun wir dafür? Wie leben wir? Einfach ist ein sehr gut. Ja, zur Zeit des Todes zählt es, das war ein gut, wer hatte den gegeben? Es war ein sehr guter. Ja, Howie. Es ist richtig, zur Zeit des Todes ist das schmerzhafteste Erlebnis, wenn man Anhaftung hat. Ich muss aber noch, und was ist mit denen? Meine Frau braucht mich doch, sonst kann sie den Kriegsbrei nicht würzen. Und hier noch solche. Fredai Govinda Prabhu hatte mir in dem Seminar, ich weiß nicht, ob er es auch in diesem erwähnt hat, letzte Worte bekannter Menschen erwähnt, und da hast du da den Besitzer des Hilton Hotels auch erwähnt. Tu die Duschvorhänge rein, die überschwemmt die Bar. das Badezimmer. Nicht? Das ist sehr schmerzhaft für Leute, die in diesem Bewusstsein sind. Und die werden vielleicht, als Zimmermädchen wird er vielleicht geboren, oder reichlich Gelegenheit hat, die Duschvorhänge zu checken. Nicht? Er lacht, weil es wahrscheinlich etwas ist, ein Gedanke, der so, es ist so fremd irgendwie in unserem Leben, dass wir eine Art unsicheres Lachen haben. Dieses Lachen kommt aus einer Unsicherheit herein, und weil wir alle so schön zusammen sind, werden wir sicher in unserer Gemeinschaft und lachen dann ein bisschen herzlich drüber, aber es ist überhaupt nicht zum Lachen. Es ist zum Nachdenken. So, was machen wir dann jetzt? So, Srila Prabhupada wusste davon, wie schwierig es für den gewöhnlichen Menschen ist, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und deswegen gab er zu Lebzeiten mehrere Vorbereitungen. Er bereitete uns darauf vor, dass er den Körper verlassen würde. Und er wollte, dass zur Zeit seines Verscheidens möglichst alle seine Schüler um ihn herum sich scharen würden. Nicht? Er wollte diese letzte und wichtigste Lektion erteilen. Seht mal, nach der östlichen Philosophie ist es so, dass es vier wichtige Augenblicke in unserem Leben gibt. Das Sterben, den Tod, Sterben und Tod ist nicht identisch miteinander, ich glaube, ich brauche das nicht zu erläutern, und unser Weggehen aus dem Körper und das Gehen zu der nächsten Situation. Das sind die drei von vier wichtigen Erfahrungen, sind es die drei wichtigsten, weil sie die intensivsten sind und die endgültigsten. Und das Leben ist dann an vierter Stelle, das Einschneidende, aber nicht irgend so ein Leben, was nur aus Essen, Schlafen, Verteidigung und Sexualität besteht, sondern eben, wo es tief schneidende Lehren gibt, wo man etwas auch merkt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas, solche Dinge habt. Ich strebe diesen Momenten entgegen. Im Oktober hatte ich so etwas, eine sehr große gesundheitliche Krise, in der mir Schätze gegeben wurden, die sehr, sehr wichtig sind. Wir leben nur kurz. Unser Leben hier ist nicht gar nicht so, diese Erfahrungen, die den meisten Menschen wichtig sind, sind überhaupt nicht wichtig, weil sie es alles verlassen werden. Es ist ein Blitz nur. Ein Blitz, was sich da ereignet. Äußerst zeitweilig. Denn die Seele ist ewig. Und sie geht weiter. Deswegen muss dieses menschliche Leben, so wird uns gesagt in den Heiligen Schriften, benutzt werden, um sich vorzubereiten. Und so hat sie ihren eigentlichen Nutzen. So Prabhupada sagte öfters, ich bin ein alter Mann. Und es gab bereits einige Warnungen. Doch bevor ich diesen Körper verlasse, will ich sehen, dass einige von euch sehr stark sind im Krishna-Bewusstsein. Und er sagte dann 1974, drei Jahre vor seinem Verscheiden, eine sehr schockierende Nachricht an uns alle. Ich weiß noch, das kam und es war wie eine Bombe. Er sagte, ich werde bald gehen. Denkt nicht, ich werde für immer hier sein. Ich möchte euch darauf hinweisen, viele Mitglieder unserer Bewegung sind nicht stark genug im Krishna-Bewusstsein. Wann werdet ihr aufwachen? Und ich hörte das, mein spiritueller Meister sagte, ich werde bald gehen. Er sagte, er beschwerte sich über den spirituellen Zustand, den ich natürlich sofort auf mich bezog. Ja, ich lebte halt jung in die Welt hinein. Nicht? Und war sehr dann sagte er, noch später sagte er, der Tod ist unvermeidbar. So beendete er eine Vorlesung. Und dann schließlich, bevor er es ihm, als er schon sehr, als es schon deutlich wurde und wir uns aber alle weigerten, das zu akzeptieren, dass er uns verlassen würde, da sagte er, was ist das Problem? Was ist das Problem? Tod ist kein Problem.
Nur der Umgang damit kann ein Problem werden.
Wir reden immer über Krishna, sagte er von sich. Wenn also ganz plötzlich mein Körper kollapsiert,
wie sagt man das in Deutsch? Kollaps.
Kollabiert. Wenn mein Körper ganz plötzlich kollabiert, dann, was ist das Problem? Ich denke, man redet über Krishna, man denkt über Krishna. Und oft hörten wir ihn in der Zeit, wie er mit dem Harmonium da war und sang Krishna Tvadiya Padabhankanya Panyadanta. Er sagte, oh Krishna, sein Gebet von dem Alva Kulashika. Jetzt, wo ich noch gesund bin, möchte ich, dass der Schwan meines Geistes sich in das Netzwerk deiner Lotusfüße verstrickt. Nicht, was das bedeutet ist, man will an Krishna denken. Was, wenn ich alt bin und dann sterbe, dann wird so viel Schleim aufsteigen in meiner Kehle. Das ist im Augenblick der Auflösung. Wenn der grobstoffliche Körper sich auflöst, dann kommt es zu viel Kappa. Kappa ist Schleim. Und dann kann ich nicht so gut deine heiligen Namen chanten, weil so viel drin ist. Lass mich deswegen im vollen Bewusstsein und im starken Bewusstsein den Körper aufgeben. So. Srila Prabhupada gab 1977 am 14. November seinen physischen Körper auf und gab uns das vollkommene Beispiel. Wie ihr gestern gesehen habt, das war eine Szene, die natürlich für uns als Schüler sehr schwierig ist. Ich muss immer weggucken und hingucken. Das ist so eine Mischung aus beiden. Lag er da und sprach das Bhagavatam. Er sagte diesen Text. Ich finde es sehr, sehr nice, dass das dokumentiert wurde. Zu verstehen, dass alles und jeder unter der Kontrolle Krishna steht. Dieses Bewusstsein, das ist Krishna-Bewusstsein. Das war eine seiner. Es kommt noch eine Menge, eigentlich noch viele, einige Seiten danach, aber das ist so am Ende von seinem, was er sprach zu der Welt, ist das drin. Und dann merken wir zu der Zeit, dass Srila Prabhupada sich völlig zurückzog, innerlich war. Manchmal sagte er, und es war ein Zeichen seiner Ekstase, die er im ekstatischen Denken an Krishna hatte. Er zog sich völlig zurück, das sahen wir auch, als ich ihn das letzte Mal sah in London, bemerkte ich das. Mein spiritueller Meister war völlig in sich zurückgezogen und mit Krishna die ganze Zeit. Er weinte manchmal ekstatische Tränen der Liebe zu Gott. Nicht? Und dann schließlich, wir waren alle, also die, ich sage jetzt wie, ich war leider nicht dabei, aber viele meiner Gottbrüder waren gekommen und chanteten den Hare Krishna Mahamantra. Und dann lag Prabhupada dort und gab ganz natürlich, ganz selbstverständlich, wie einer, der aus einem Zimmer geht, um etwas Wichtiges zu tun, seinen physischen Körper auf, war plötzlich gegangen. Das merkt man, wenn man da ist. Wenn Srila Prabhupada sagt, in solch einer Atmosphäre ist es sehr glücksverheißend, den physischen Körper aufzugeben. Er sagte vorher, bringt mich bloß nicht in ein Hospital und nicht Sauerstoff, und dass der Körper noch ein bisschen länger lebt. Man sollte, das sind alles, das ist Umgang mit Menschen, die sich nicht vorbereitet haben. Warum das verlängern, wenn man doch weitergeht und ewig bestehen bleibt? Man sollte dann schnell gehen. Das ist die letzte Lektion und ich möchte aus dieser Lektion ein paar Lehren für uns, wie wir jetzt ein intensives Krishna-bewusstes Seminar beenden, distillieren. Nicht auch jeder einzelne von euch wird diesen physischen Körper verlassen.
das ist the fact of life, die Tatsache des Lebens. Das Einzige, was wirklich sicher ist im Leben, ist das, diese Tatsache. Und wir sollten uns vorbereiten. Im Augenblick des physischen Todes entscheidet unser Bewusstsein, was unsere nächste Destination sein wird. Dieses Bewusstsein muss unbedingt während des Lebens gerüstet werden und hergestellt werden, denn der Augenblick des Todes ist ein intensives Moment. Das ist etwas Intensives. Ich habe gerade mit Dominik gesprochen vor 2 Wochen, glaube ich. Dominik sagt, er möchte einmal eine Unfall-Autolektion beim ADAC nehmen. Da werden solche Lektionen angeboten, wo man mit seinem Wagen so in Situationen reinkommt, dass ich plötzlich drehe und ich weiß nicht, was da alles so simuliert ist, nicht? Und man lernt dann von einem Fahrlehrer, wie man damit umgeht mit der Situation, wann man gegendreht. Ich glaube, viele fahren hier Autos, nicht? Und wie man das auffangen kann, wie man eingerichtet ist. Und er sagte, ich möchte da, das mal kurz, kostet vielleicht 7,50 €, da mal mitmachen, dass ich für diesen Fall gerüstet bin. Nun, Unfälle sind wirklich sehr, sehr, also sind so Heavy-Unfälle sind eben jetzt prozentual gesehen, tauchen nicht wirklich so oft auf. Aber was total oft auffällt und worauf man sich deswegen wirklich viel besser vorbereiten muss oder noch viel, was noch wichtiger ist als Vorbereitung, ist der Tod. Das ist was hundertprozentig, du wirst vielleicht keinen Unfall machen, hoffentlich nicht, wir beten zu einem Schiller Dave. Aber wenn du schon die Notwendigkeit siehst, als Autofahrer, der wahnsinnig viel fährt unter Situationen, also ich kann keinen wünschen, der Fahrer von Sachinanda Swami zu sein, weil das ist so intensiv. Manchmal ist sind recht viel unterwegs. Wenn du schon verspürst, da muss ich mich jetzt vorbereiten auf die Sache, damit ich dem gewachsen bin. Viel wichtiger ist die Vorbereitung auf den Tod. Krishna sagt, ich habe hier ein paar Verse aus der Gita, jeder, der sich im Augenblick des Todes, wenn er den Körper verlässt, an mich erinnert, gelangt des Todes, den Seinszustand, an dem man sich beim Verlassen des Körpers erinnert, wird man ohne Zweifel erreichen. Und er sagt jetzt die Schlussfolgerung zu Arjuna, was jetzt folgt, was soll jetzt praktisch Arjuna tun? Daher, o Arjuna, solltest du immer an mich als Krishna denken und zur gleichen Zeit deine vorgeschriebene Pflicht erfüllen und kämpfen. Wenn du dein Tun mir weißt und dein Geist und deine Intelligenz fest auf mich richtet, wirst du ohne Zweifel zu mir gelangen. Das könnt ihr nachlesen im 8. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 5 bis 15, da spricht Krishna ausgiebig in den 10 Texten. Also er nimmt sich die Zeit für dieses Thema. Tod ist sehr wichtig. Da nimmt er sich wirklich, geht er wirklich ins Detail und sagt, wie man damit umgehen kann und sich vorbereiten kann. Wir müssen jetzt anfangen damit, einen Plan zu machen in unserem Leben, an Krishna zu denken. Dazu müssen wir solche Dinge vermeiden, die uns ablenken von Krishna und Krishna-bewussten Leben. Wir müssen vielleicht in unser Leben hineingehen und dort ein wenig aufräumen, weil vielleicht zu viel da ist, zu viel Unwesentliches, was die Sicht aufs Wesentliche versperrt. Ich weiß nicht, ich habe gestern mit einem Devote gesprochen, die gerade dabei ist, ihr Zimmer aufzuräumen, also nach einem Umzug, und wie gesagt, es ist eine Tortur. Ja, das ist eine Tortur, solange man nicht weiß, was ist Wesentliche und Unwesentliche, weil das Unwesentliche versperrt einem sehr, sehr oft die Sicht im Leben. Wir müssen mal sehen, was ist noch unwesentlich in unserem Leben an Angewohnheiten. Wo sind wir vielleicht in unserer Praxis zu weit entfernt von unseren spirituellen Idealen? Wir müssen die näher zusammenbringen, dass wir ganzheitlich und erfüllt leben können. Nicht? Und wir können so gehen mit einer gewissen, können so in unser Leben zurückgehen, in unsere Apartments, unsere Häuser und unsere Paläste. Einfach unser Leben, das ist das, die eigene, wo wir uns aufhalten,
zurückgehen und mit diesem, was wir aus dem Osterseminar gewonnen haben, diesen Inspirationen, diesen neuen Einsichten und neuen Perspektiven, die uns logisch und nachempfindbar erscheinen, die wir nachvollziehen können, wir müssen mit diesen neuen Perspektiven gehen, zurück und aufräumen, sodass wir ein erfülltes Leben füllen können, ein glückliches Leben, wo das Unwesentliche, was uns aufhält, einfach nicht mehr so gegenwärtig ist. Das Wesentliche, was uns weiterbringt, stärkt und kräftigt und vorbereitet, wo das praktisch den Hauptteil unseres Lebens einnimmt. Das ist eine praktische Schlussfolgerung, die wir aus der letztendlichen Lektion ziehen können. Hare Krishna, vielen herzlichen Dank für euer aufmerksames Zuhören. Es ist ein Thema, was mich persönlich sehr, was für mich sehr schwierig ist, weil als Schüler von Prabhupada ist es einfach, kommt da diese durchaus, ist man so gebunden mit Zuneigung und für einen, wenn man Zuneigung für jemanden findet, ist die Tatsache, dass er gegangen ist, also immer wieder aufs Neue etwas, ja, es wäre schön, wenn er noch da wäre. Gut, Hare Krishna, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Man hört nur das Summen der Lautsprecher in der schweigenden Zuhörerschaft. Was, wenn du jetzt sterben würdest? Ah? Bist du bereit? Also, es gab einmal einen Taxifahrer, mit dem sprach ein Devoti so ein bisschen ernst. Und der Taxifahrer sagte, also ich habe keine Angst vor dem Tod. Nur der Devoti hatte gerade Messern aus Solingenstahl eingekauft zum Gemüseschneiden. Nicht? Und er dachte sich, das Leben ist zum Lernen und zum Lehren da. Und nahm das Messer und machte, ich bin ein sehr routinierter Massenmörder. Und ich habe mich in ein Auto reingesetzt, weil ich dachte, das bringt Spaß, dich auch ins Jenseits zu befördern. Lass das! Nimm das Messer weg! Meine Frau! Wie viel Geld willst du? Nein, also an Geld bin ich überhaupt nicht interessiert. Und dann steckte er natürlich schnell das Messer weg und sagt, also der Taxifahrer war natürlich schon am Rande des Wagens und des Weges. Und also sagte der Taxifahrer und schaute sich zurück und sah, dass der Devoti da einfach unschuldig lächelte und dass da nichts von ihm zu befürchten war, dass er also eine schwere Depression hatte oder ein bisschen belastet war und das deswegen unzurechnungsfähig war. Nee. Er sagte, ich habe es noch nie über den Tod nachgedacht, danke, aber mach das nicht wieder. Muss es jetzt so weit kommen, dass wir krank werden? Muss es jetzt so weit kommen? Wir sollten jetzt anfangen, eine gute Lektion, die letzte Lektion von Srila Prabhupada, darüber nachzudenken. Bitte macht deswegen diese Meditation nicht, wenn ihr aufgewühlt seid oder wenn ihr es nur zum Spaß machen wollt. Wenn ihr wissen wollt, wie euch wir besser leben können, nur dann macht es. Sonst vergesst es ganz schnell. Diese Meditation, wo ihr zu eurer eigenen Bestattung kommt, es hilft unglaublich. Ich habe wesentliche Dinge in meinem Leben verändern können und ich mache es manchmal auch noch. sehr interessant. Der Tod sieht für Mitglieder verschiedenen Glaubens unterschiedlich aus. Es taucht unterschiedlich aus. Am Christen erscheint zum Beispiel niemals, sagen wir mal, Lord Brahma. Sagen wir mal, Lord Shiva, der im Hinduismus von vielen verehrt wird. Er sieht dagegen öfters Christus. Nicht? Und die Buddhisten sehen die buddhistischen, die Wesensheiten, will ich jetzt mal so esoterisch ruhig sagen, die im Buddhismus verehrt werden. Nicht ein Devoti, nun, es kommt drauf an. Im 7. Kapitel spricht Krishna über den 12. Kapitel am Anfang spricht Krishna darüber, dass für den Devoti im Augenblick des Todes er kommt und den Devoti auf Garuda in die spirituelle Welt zurückbringt. Aber das ist natürlich ein sehr glücksverheißender Tod. Sehr oft ist es so, dass ein Devoti, dass man einfach nochmal seine Vergangenheit sieht. Astarada Prabhu hatte einmal ehemalige Frau von Rateo, Kritvi, herübergeleitet und die hatte dann plötzlich Gestalten gesehen. Gesagt, was wollt ihr? Warum lächelt ihr so im Augenblick, als es so kam? Nicht? Und was auch oft im Tod vorkommt, auch bei Devotis, ist zunächst einmal, man kann das nicht akzeptieren, dass es jetzt so weit ist. Dass es versucht, gesund zu werden und. So, das ist die erste Phase der Auseinandersetzung, weil es ist nicht so einfach. Nicht? Das ist auch für einen Devoti. Wenn er aber dann das akzeptiert hat und wirklich Zuflucht sucht bei Krishna, dann ist das für ein Devoti sehr, sehr nice. Ein gutes Beispiel ist Vrajalila, eine nur 19-Jährige, die Leukämie hatte Zeit ihres Lebens. Und Leukämie, also der Blutzerfall, glaube ich, so wird man es ins Deutsche. Ich weiß nicht genau, wie man Leukämie sagt, man glaube ich auch bei uns, oder? Und sie war so, sie ging also nach Vrindavan und bekam dann den schweren Anfall, einen Leukämieanfall. Und sie hatte nur einen Wunsch, ihr spiritueller Meister sollte dabei sein. So, der war gerade, es war Indra Dyumna Maharaj, auf einer Predigerreise durch Polen und war hin und her gerissen. Schon davor hatte sie zweimal solche Anfälle gehabt und es war nicht eben dieser wichtige Augenblick gewesen. Und so wusste er nicht, ob er jetzt diese arrangierte Tour, wo Tausende von Menschen mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt kommen könnten, unterbrechen sollte. Aber es ist eine längere Geschichte, die man nachlesen kann. Schließlich waren die Zeichen doch so, dass er dann hinging und 8 Stunden vor ihrem Davongehen in den Raum trat. Übernächtigt von dem langen Fluch. Aber stürmte er in den Raum herein, schließlich in Vrindavan. Da musste er ja von Polen nach Vrindavan kommen. Und hatte gesprochen, hat zu ihr gechantet, zu ihr gesprochen. Da gibt es eine Szene, die auf Tape Recorder aufgenommen wurde, wo sie jetzt sich vorbereitet. Sie weiß, sie muss gehen und sie stellt ihm Fragen. Sie sagt, ich bin noch so angehaftet. Es ist für mich nicht möglich, mir vorzustellen, dass ich zu Krishna gehen werde. Und er fragt ihn, woran denn zum Beispiel? Denkt sie nach und sagt, Kartoffeln. In Polen gibt es viele Kartoffeln zu essen immer. Und er lacht und ist völlig überrascht. Also wenn es nur Kartoffeln sind, das macht nichts. Vielleicht gibt es ja in der spirituellen Welt auch Kartoffeln. Nicht? So weiter. Aber trotzdem ist sie sich unsicher, ob sie zu Krishna gehen wird, wie dieser Augenblick sein wird. Und sie fragt weiter und er sagt, nein, du bist vorbereitet in einem Leben. Hast ein Leben geführt, wo du dich auf den Dienst Krishnas basiert, ist das ja eigentlich auch, was ein Devoti in unserer Bewegung ja macht hier. Also man lebt hier eigentlich als Diener von Krishna. Man bekommt keine Bezahlung, natürlich mit Krankenversicherung und diese Sachen, aber das kann man nicht als Bezahlung sehen, sondern als Lebensgrundlage. Dafür gesagt, das Dienst für Krishna. Du bist vorbereitet, zu Krishna zu dienen. Und was noch fehlt, wird dir gegeben werden. Und dann sprach er, das fand ich sehr nice und ist wichtig von dem, was ein Devotee Krishna macht. Man geht zuerst einmal in eine spirituelle Dimension im Universum, wo Krishna gerade seine Lilas hat, seine transzendentalen Spiele, und wird dann eingeführt in diese, oder bekannt gemacht mit Krishna, von sehr lieben Gefährten von Krishna, und fängt dann an zu dienen und lernt Krishna da zu dienen. Und dann geht man davon dann, das ist so eine Art Zwischenstation, wenn du so willst, nach Goloka Vrindavan zurück. Das ist der normale Weg. Und es wird in Chaitanya Charitamrita, wird darüber in Madhya Lila gesprochen. Sri Sri Radha Madan Mohan Ki. Akustisch habe ich es leider nicht mitgekriegt. Wenn Krishna einen Schüler zum Meister führt, so weit bin ich. Den Meister zum Schüler führt.
Und der Meister, der lässt aber seinen schwierigen Fahrzeug zurück.
Schüler, das ist so. Der Schüler, der hat mit seinem spirituellen Meister eine spirituelle Beziehung, und genauso wie die spirituelle Seele nicht, sagen wir mal, durch den Tod des physischen Körpers getötet, also auch stirbt, so tut sich auch eine spirituelle Beziehung nicht ergeben oder hört auf, dadurch, dass das eine den physischen Körper verlässt. Wir hören sogar ein Beispiel davon, dass Haridas Thakur, jetzt umgekehrt, Haridas Thakur hatte den Körper verlassen. Nee, nicht Haridas Thakur, Entschuldigung. Haridas der Jüngere hieß er. Das wird unterschieden. Da gibt es zwei Haridas als im Chaitanya Lila. Der Haridas der Jüngere hatte also den Körper verlassen und kam dann zurück zu seinem Meister, wenn man so will, zu Chaitanya Mahaprabhu, und hat ihm noch weiterhin gedient, indem er für ihn gesungen hat. Also die Beziehung ist beiderseitig ewig. Ne? Oder in beiden Fällen ewig, wenn der Meister geht oder wenn der Schüler vorzeitig geht.
Ja.
Wenn du nicht den Meister, wenn nicht der Schüler die Verbindung unterbricht, was auch vorkommt.
Ich habe noch eine ganz letzte Frage.
Ja. Ich schaue immer so ein bisschen auf die Uhr. Eine allerletzte Frage. Ja. Der Unterschied zwischen der Allmacht und Krishna ist so wie der Unterschied zwischen der Sonne und den Sonnenstrahlen. Kann man drüber nachdenken. Srila Prabhupada ki jai, Sisi go nitai ki jai, Gaur Premanandi Bihari Hari Bol. Folgende Programm, das Avatar, ist bekannt, oder willst du es kurz noch sagen?
Das Avatar von Mutschut ist noch.
Die und sagte, lass mich los, habe ich gesagt. Und dann schaute er den König an, der sich wirklich hinter dem Ohr kratzte und nichts mehr verstand. Dann lachte er und
ging einfach aus dem Palast weg. Anhaftungen sind genauso. Wir denken, sie halten uns fest, aber im Grunde genommen halten wir sie fest. Nicht? Wir halten fest an ihnen und das kann uns nicht. Ja. Was sind auf der anderen Seite die Dinge, die euch am meisten inspirieren auf eurem spirituellen Weg? Was macht euch wie soll ich mich ausdrücken? Was bewegt euch? Was treibt euch voran? Gemeinschaft mit Devotees, die fortgeschritten sind. Das treibt mich an.
Das Chanten.
Das Chanten. Immer?
Ja.
Wirklich? Dann musst du uns verraten, wie du chantest.
Ach so, wir sind heute voran.
Nenne, wir suchen jetzt nach Sachen, die dich persönlich vorantreiben. Die dich persönlich inspirieren. Gespräche. Gespräche über Krishna. Rasa, was würdest du sagen? Ja? Ja, du siehst da so glücklich und lächelst so freudig vor dich hin die ganze Zeit schon. Das hat dich inspiriert heute.
Ja.
Toll. Wenn ich Bücher verteile, es gibt da so ein Geheimnis, was ich euch sagen möchte. Wir haben jetzt so ein Shastradan, einmal die Woche heißt das Programm. Thomas ist eines der Mitglieder. Katrin ist, das will ich noch nicht sagen, sonst, weil es wird noch im Heimlichen aufgebaut. Manchmal, wenn man zu jemandem geht und sagt, willst du nicht mal ein bisschen was tun für deine Entwicklung hier? Nicht? Dann wehrt sich der Mensch. Das falsche Ego wehrt sich und sagt, du, schleich die, sagt man in Südbayern. Nicht? Hau ab in Norddeutschland. Nicht? Und die Intelligenz sucht nach Ausflüchten. Ich kann nicht lesen, sagte der Mensch, dem man ein Buch geben. Und der Geist fängt an zu grübeln. Ach, ich habe schon so viele Bücher und ich kann so und so nicht viel verstehen. Nach dem Arbeiten, wenn ich abends nach Hause komme, dann bin ich auf das Niveau von Pomfrits und Dallas abgesunken. Nicht, und so weiter. So, wenn man versucht, jemandem spirituelles Wissen zu geben, wehrt sich dessen falsches Ego, dessen Verstand wehrt sich, dessen Intelligenz wehrt sich. Doch ganz tief hinter all diesen Bedeckungen ist die spirituelle Seele von dem und sieht einen silbernen Hoffnungsstreif am Horizont und versucht, sich so ein bisschen daraus, aus diesen Bedeckungen des falschen Egos zu bewegen. Und wenn man dann einfach dabei bleibt und sagt, es ist ein gutes Buch, es hat mir auch viele wichtige Hinweise gegeben, wie ich in diesem Leben mich besser, also einfach viel mehr besser leben kann, dann nimmt die Person manchmal ein transzendentales Buch und wenn das geschieht, fühlt man sich selber so begeistert. Es liegt daran, dass Krishna, der im Herzen eines jeden gegenwärtig ist, die Seele umarmt und die Seele ganz und gar begeistert wird. Nicht? Wenn Krishna mit uns zufrieden ist, umarmt er uns und wir werden durch die Berührung so begeistert sein, dass wir dass Begeisterung unser Motor ist und nicht die Routine, die wir sonst zu unserem Motor erkoren haben. Nicht? Das ist, man sollte etwas tun in diesem Leben, ob es nun durch Buchverteilung ist, wie Rasa Pradha uns unterweist, oder dass man etwas kocht für Krishna und es verteilt, nicht? Oder dass man einen Tempel managt für Krishna, was sicherlich nicht einfach ist, dass man irgendein Projekt fördert, was immer man tut, dass man tippt für Krishna. Krishna ist so zufrieden, dass er einen sozusagen die Seele umarmt. Und dann in der Umarmung Gottes fühlt man sich sehr zufrieden und sehr nektarhaft. Kennt ihr das nicht mit eurem Kontakt? Wenn ihr irgendetwas getan habt in eurem spirituellen Leben, plötzlich ist man so begeistert. So, gut. Ich würde euch empfehlen, mal diese Liste bei euch zu machen. Was frustriert euch in eurem Leben, um es mal so ganz mitteldeutsch zu formulieren? Und was sind die Faktoren, die euch wirklich inspirieren, die euch Kraft geben in eurem spirituellen Leben? Wenn ihr das, was förderlich ist, mehr und mehr in eurem Leben kultiviert und praktisch so euer Leben anlegt, dass mehr und mehr davon da ist, und ihr die Dinge, die euch immer wieder auf die weltliche Ebene bringen, vermeidet, werdet ihr mit großer Sicherheit vorankommen. Gut, damit bin ich an ein natürliches Ende eingekommen. Alles Gute für euch in eurem spirituellen Leben. Vielen Dank für dieses schöne Programm. Merkt ihr, was für ein schönes Haus, was für eine Atmosphäre hier. Ist es ein fantastischer Platz. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai.